Hätte geschätzt auch ich das Werk von Paul Brandenburg, seine wöchentliche Verbreitung mit Milena Preradovic, aber auch das eine oder andere Interview ist ihm gelungen. Jetzt führte er eins in St. Petersburg mit Thomas Röper, nicht eines seiner besten, weil man den Eindruck gewinnen konnte, dem Röper war der Brandenburg nicht unbedingt sympathisch, mag mit politischer Haltung zusammenhängen, den Röper halte ich für wirklich links, den Brandenburg nicht, aber an ihm schätze ich die Schlagerexpertise. Genau hinhören.
Cindy, dein Herz muss traurig sein.
Lernen mit Schlager Margot Eskens und nun in der Anmoderation von Paul Brandenburg.
Einfacher jedenfalls als der direktes Verbot, wenn natürlich, wäre natürlich eine Konstruktion von Notständen irgendeiner Art. Und da wiederum kommt das AfD-Verbot ins Spiel, über das ja SPD-Vorsitzende Margot Esken jetzt bei jedem Auftritt im Staatsfernsehen immer wieder spricht. Ne?
Schlagerliebhaber erkennen einander. Nun Rock und Roll mit Thomas Röper. Das Dossier.
Und nun. Das Dossier.
Schon am Anfang verkeilen sich beide. Röper stellt eine Gegenfrage. Die Eindrücke Paul Brandenburgs in St. Petersburg.
Ich habe nur St. Petersburg gesehen und das nur ausschnittsweise und ein bisschen die Vororte. Und ich tue mich schwer zu erkennen, was angeblich so sehr auf den Menschen lastet. Sie seien gebrochen, sie seien kriegsmüde, sie seien von Sanktionen gezeichnet. Die einzigen, die hier von Sanktionen gezeichnet waren, das waren unser Team und ich, weil wir nicht mit Kreditkarten oder mit anderen Dingen bezahlen konnten. Da hieß es dann immer, you've broken Swift. In St. Petersburg sehe ich nichts davon. Aber ich spreche ja eben auch kein Russisch. Ich kann nur ein bisschen zuhören. Wie sehen die Menschen denn in Deutschland und die EU?
Ja, also, ist natürlich egal, was wir da jetzt erzählen. Darum habe ich gefragt, ist ja immer subjektiv. Petersburg gilt als liberale, prowestliche Stadt. Aber selbst hier siehst du, dass es jetzt keinen großen Unwillen gibt gegen das, was passiert. Aber gut, was wir selbst erleben, ist subjektiv. Darum, es gibt interessante Umfragen, es gibt Institute hier, die übrigens nicht kremlnah sind, sind ausländische Agenten aus dem Westen finanziert, also ganz sicher keine russische Propaganda. Und die machen gute Umfragen, und zwar stellen sie so ein paar Fragen jetzt schon seit über 30 Jahren, jeden Monat. Was also die Stimmung der letzten 30 Jahre in Russland da. Und da fragen sie unter anderem, ja, wie zufrieden sind sie so mit dem Präsidenten, mit der Regierung? Finden sie, dass das Land sich in die richtige Richtung bewegt? Solche Fragen, das wäre in Deutschland eine Frage, ne? In Deutschland mal fragen generell, finden sie, das Land bewegt sich in die richtige Richtung?
Das wird gerade getan.
Oh, ja, einmal.
Es sagen fast 80% der Deutschen nein.
Ja, genau. Aber stell mal vor, die Frage hättest du jeden Monat und könntest das jetzt über die letzten 40 Jahre nachgucken. Da könntest du schön sehen, wie sich die Stimmung entwickelt hat. Gut, also, was sehen wir in den russischen Umfragen? Wir sehen, 2022 mit der Eskalation ist die Beliebtheit von Putin von 60% auf 80% hochgeschossen, ganz ähnlich mit der Regierung, also die Menschen standen voll dahinter. Wir haben in den letzten Monaten eine Abkühlung gesehen, da ist jetzt, also es war jetzt fast, wie lange, 4 Jahre, war bei Putin bei 80-85% Zustimmung, und jetzt ist es ein bisschen runter, jetzt ist es auf knapp unter 70%. Hat verschiedene Gründe, können wir noch drüber reden, aber wir sehen generell, die Zustimmung russlandweit ist immer noch da. Also ein westliche
Regierung Putin.
Zur Regierung Putin, zu dem Kurs Putin, zu dem, was sie tun. Das ist immer noch da. Wie gesagt, man sollte im Westen mal gucken, ob es irgendeine Regierung gibt, die auf 70% Zustimmung kommt. Ich glaube, das wird schwierig.
Wie ist denn aber die Sicht auf Deutschland und Europa? Denn es kommt ja in den westlichen Medien deutlich zu sehen, sehr viel Kriegsgetrommel gegen Russland. Das ist, denke ich, eine vollkommen neutrale Aussage, das ist eine Tatsache. In Richtung Russland wird gedroht, in Richtung Russland wird damit gedroht, dass ab 2029 spätestens kriegerische Gegenwehr stattzufinden hat, weil dann wird ja Putin spätestens angreifen, so die Aussagen deutscher NATO-Vertreter. Und Deutschland ist kräftig mit dabei, die Rüstungsindustrie der Ukraine nicht nur zu finanzieren, sondern auch mit Personal, mit Technik zu unterstützen. Frage eben deswegen an dich, nicht aus der Regierungssicht, sondern so du es beurteilen kannst, aus der ganz normalen Bürgersicht, wie werden die Deutschen da wahrgenommen? Wie wird diese Rhetorik der EU wahrgenommen? Wird sie überhaupt wahrgenommen?
Ja, also wahrgenommen wird's. Die Russen sehen jetzt als Hauptgegner nicht mehr die Amerikaner, sondern die EU und da an aller Spitze auch Deutschland. Also Deutschland hat in Russland immer einen guten Ruf gehabt und Gott sei Dank trennen die Russen immer noch zwischen Regierung und Menschen. Das habt ihr in den letzten Tagen erlebt. Die Menschen waren wahrscheinlich alle nett zu euch, obwohl ihr Deutsche seid. Zweifelsfall waren sie auch interessiert, haben Fragen gestellt, aber sie sind nicht unfreundlich. Die Russen trennen also immer zwischen Regierung und Menschen. So, aber Regierung ist mit 2022, mit Scholz und Baerbock, Deutschland war immer so unteres Mittelfeld bei der Frage, welches Land macht die russlandfeindlichste Politik? Oben waren Briten und England und Amerikaner und unteres Mittelfeld waren die Deutschen. Dieses mit Baerbock und Scholz hochgeschossen auf dem ersten Platz. Also die deutsche Politik wird heute als die russlandfeindlichste angesehen, die der Westen hat.
Das sind Umfragen, die in Russland stattfinden und die man hier...
Das ist immer noch das gleiche Institut, von dem ich sage, das ist nicht aus Russland finanziert, das ist keine russische Propaganda, ist ein russisches Institut, aber ausländischer Agent, also aus dem Westen finanziert, nicht Kreml-verdächtig.
Und wie wird das dann, wie ist die emotionale Folge davon? Man, also gut, das ist so nachvollziehbar, es ist verständlich, es ist ein Messwert. Wie, was bedeutet das? Wird das als Bedrohung angesehen? Hat man Aggressionen? Ist man eher enttäuscht?
Enttäuscht.
Du hast schon angesprochen, wir haben mit vielen Menschen gesprochen. Tatsächlich war die Reaktion, auch das wird mir garantiert unterstellt, ist jetzt rein Putin finanziert, wie natürlich mein ganzes Hiersein sicherlich Putin finanziert ist, war die Reaktion, das muss ich ganz ehrlich sagen, freundlich überrascht, umarmend. Germanski, ja, man lachte und hat erklärt, dass das toll sei. Die meisten, mit denen wir sprachen, das waren Zufallsfragen auf der Straße, haben dann ein paar Brocken Deutsch gesprochen. Die waren dann auch schon mal in Dresden, in Doberlu-Kirchhain und irgendwelchen kleinen Orten, die ich immer nur durchgefahren bin. Das war sehr positiv, das muss ich zugeben. Also ist das Enttäuschung, die daraus resultiert? Ja. Ist das auch Aggression, die daraus resultiert? Jetzt müssen wir es ihnen endlich mal zeigen.
Also es ist Enttäuschung und es ist, wie gesagt, das, ne, wieder trennen Menschen und Regierung. Also es kommt die Stimmung hoch, wir müssen auf den Tisch hauen. Es gibt ja schon lange Experten, die sagen, Russland müsste schon lange mal, also der Radikalste ist Karaganov, der sagt schon seit 2 Jahren, da müsste mal eine nette kleine Atombombe über dem Stützpunkt um Polen sprengen, wo die ukrainische Hilfe überläuft, damit die Europäer verstehen, dass die Russen das ernst meinen. Weil die Russen, was die Russen jetzt sehen ist, oder deren Verständnis ist, die Europäer haben die Angst verloren. Die Angst vor Krieg. Die Leute, die in Europa die Entscheidungen treffen, haben die Angst vor Krieg verloren. Und darum sagen wir mir Russen, dem müssen wir zeigen, was Krieg ist. Damit sie die Angst wiederfinden, damit sie vernünftig werden. Weil wir steuern ja, wenn das so weitergeht, auf den Krieg zu. Nicht, weil die Russen Europa haben, weil was sollen sie damit, sondern weil die Europäer Russland so in die Ecke drängen mit ihren ganzen Maßnahmen. Jetzt eben gerade auch aktuell sehen wir das mit den Drohnenangriffen.
Wenn es gut läuft, westeuropäische Drohnen von Westeuropäern programmiert und wenn es geht noch von NATO-Gebiet abgefeuert. Zumindest spricht das eine oder andere dafür. Germanski oder Niemiecki und die Angst.
Ja. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Stadt und Land. St. Petersburg ist ein Aushängeschild Russlands. Das ist, gilt als die schönste Stadt. Das ist eine Paradestadt, die auch in entsprechendem Zustand ist. Auf dem Land sieht es etwas anders aus, wenn man etwas aus der Stadt rausgeht. Aber tatsächlich stimme ich zu. Also man hat weder Angst noch Mangelzustände mitbekommen, noch überhaupt irgendein Interesse eigentlich an Europa und Deutschland. Das wäre meine nächste Frage. Du hast schon gesagt, die Russen und besonders St. Petersburg waren ja immer sehr deutschen interessiert. Wenn man hier durch die Ermitage geht, dann sind die Möbelbauer Deutsche. Man hat große Ausstellungen darüber, wie deutsche Handwerker geholt wurden, wie die Zarenfamilie zum Großteil auch deutsch war. Was ist mit diesem Interesse? Kehrt sich das ins Gegenteil um? Ebbt das einfach ab?
Nee, nochmal, das Interesse ist da, aber es ist die Enttäuschung. Die Russen haben immer ein großes Stück auf den Deutschen gesetzt. Deutschland ist ein Teil der russischen Geschichte. Architektur, Kultur, auch Wissenschaft. Also wenn du nach Kasan fährst, einer der wichtigsten in Kasan für die ganze Gründung der Universität war wieder ein Deutscher. Also die Deutschen sind hier überall. Und darum ist es für die Russen eben einfach Enttäuschung. Es ist Enttäuschung, weil sie auf Deutschland eigentlich große Stücke halten und jetzt sehen, was Deutschland da veranstaltet. Und das Enttäuschung.
Als DDR-Kind, der das Pro-Russische in der DNA hat, würde ich auch sagen, ich bin von allem ein wenig enttäuscht.
Das Dossier.
Eigentlich nicht, eigentlich wütend gebrochen. Auch über die permanenten Lügen, die über unsere Medien über Russland verbreitet werden. Das ganze Propagandageheule zu Talkshows im russischen Fernsehen.
Der Unterschied ist, wenn du in Deutschland ins Fernsehen kommst, das sind die Talkshows sind alle aufgezeichnet. Das heißt, aufzeichnen können sie hinterher rausschneiden, was ihnen nicht gefällt. Und in Russland sind fast alle live. So, und du kriegst aber vorher keine Instruktionen, keine Anweisungen, sondern das ist dein Platz und viel Spaß. Also das ist alles Gerüchte, es ist alles nur Bullshit. Also wie gesagt, ich finde es immer lustig, was ich in Deutschland über Russland lese, weil es stimmt.
Ich beobachte sie und richtig, sie sind live, wie eben auch im Rundfunk der DDR nachts Live-Sendungen mit Live-Gästen möglich waren. Da konnte man auch sein Maul schon etwas weiter aufreißen. Die westlichen Meeren von der grimmigen Zensur sind eben Meeren. Und herumzensieren tun wir längst hüben wie drüben.
Diese VPN-Sperren existieren. Es gibt Gründe aus russischer Sicht dafür. Die Frage ist natürlich, was macht das im Alltag dann mit den Menschen? Wir haben in Deutschland mittlerweile ein Rekordlevel. Wir sind auf Platz 2 verglichen mit Großbritannien, was internetäußerungsbedingte Strafverfolgung angeht.
Das haben wir hier wieder kaum.
Wie viel? Was ist hier strafbar? Darf ich hier Putin kritisieren?
Ja, natürlich. Natürlich. Du kannst auf der Straße rumlaufen und sagen, Putin ist doof. Das interessiert keinen Menschen. Was verboten ist, ist bewusste, also das heißt, du weißt, du sagst die Unwahrheit, bewusste Desinformation und bewusste Schlechtmachen der russischen Armee. Also zum Beispiel sagen, die russische Armee hat da in irgendeinem Dorf 80 Frauen vergewaltigt. Du weißt, das ist gelogen, aber du stellst es ins Netz. Das ist verboten. Und die Strafe hängt davon ab, was die Folgen sind. Weil wenn jetzt aufgrund dieser Geschichte irgendwer durchdreht und dann Molotow-Cocktail gegen eine Behörde wirft und dann noch Sachschaden, dann bist du der Verursacher und dann hast du 15 Jahre Knast. Ja, also wenn es ganz schlimm kommt, wenn dann auch Personenschäden ist in der Folge. Das heißt, du wirst haftbar gemacht für Lügen, die du bewusst verbreitest über die russische Armee. Das ist verboten.
Wobei sich dann die Frage stellt, wer nachweisen kann, dass eine Tat infolge genau dessen passiert. Aber das ist die Theorie soweit. Hast du Zahlen über die Praxis? Wie viele Fälle dieser Art gibt es tatsächlich? Wie viele Hunderte oder Tausende Menschen oder Dutzende Menschen?
Ich habe keine Statistik gesehen. Also es gibt Fälle, aber ich glaube, es sind nicht viele. Es gibt Einzelfälle und die werden dann auch am besten in der Regel berichtet, weil dann irgendein Prozess ist und die westlichen Medien natürlich hinraufen und sagen, oh, guck mal, der böse russische Staat. Es ist kein Massenphänomen.
Vergleicht man das aus russischer Sicht mit dem Zustand in der EU, weil die Diktion ja recht ähnlich ist. Da heißt es in der EU ja immer wieder, wir müssen uns vor Desinformation schützen, die Russen führen einen hybriden Krieg. Dieser hybride Krieg bestünde ja daraus, dass russische Bot-Netzwerke pausenlos versuchen würden, unsere Demokratie in Deutschland zu desavouieren. Interessanterweise werden natürlich auch ganz andere Publizisten in diese Netzwerke reingebracht. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Merkt man das hier bei den normalen Bürgern, dass das die gleiche Diktion
ist? Nein, also es ist nicht die gleiche Diktion, das ist wieder Quatsch. In der EU ist es so, dass die EU selber entscheidet, es gibt auch keine Liste. Es gibt ja in der EU keine Liste, wo drauf steht, das und das und das ist Fake News, wenn du das, oder Fake Desinformation, wenn du das, ne, sagst, gibt's eine Strafe. Gibt's nicht.
Ja, also ich. Das entscheiden Gerichte immer neu, ja.
Es gibt keine Gerichte. Ja.
In der EU?
Nicht bei Fake News, das ist nicht strafbar. Ist Sanktionen. Desinformation ist nicht strafbar. So, Moment. In Russland hast du ein Gesetz, da steht drin, das und das und das darf ich über die Armee nicht sagen, das weiß ich. Und dann mache ich es nicht. In Europa gibt es kein Gesetz, das mir sagt, was Fake News ist. So, und dann werden Leute wie ich unter Sanktionen gestellt mit der Begründung, offiziell, schriftlich, ich hätte im UNO-Sicherheitsrat als Regierungssprecher der russischen Regierung, wäre ich aufgetreten, so ein Schwachsinn. Ich war ein Zeuge, ein Experte in einer Anhörung. Dann wurde gesagt, ich verbreite Desinformation. Beispiele wurden nicht genannt, es wurde pauschalisiert. Das heißt, das ist Strafe, ohne dass es eine Liste gibt, zu sagen, wenn ich das und das sage, werde ich nicht
bestraft. Die Sache mit der heutigen Willkür ein echt staatliches Problem. Wie ist Röper von den Sanktionen betroffen?
Ich habe natürlich Einkommen verloren, ich kann keine Spendenaufrufe machen, ich kriege keine Autorenhonorare mehr für meine Bücher, das war ein Bestseller, das war gutes Geld. Aber ansonsten lebe ich hier weiter. Weniger Geld, aber ich bin in Russland, meine Bankkarte funktioniert. Es ist mir egal. Dann habe ich eben weniger Geld. Ich war früher im Business. Wenn ich Geld verdienen wollte, hätte ich das, was ich jetzt mache, nicht gemacht. Also es geht mir nicht um Geld und zum Leben reicht's und dann ist gut. Also es ist mir wurscht.
Also für dich ist eher, wenn dann ein ideelles Problem, moralisches Problem, weil du bist als Bremer, der du ja ursprünglich bist, wird deine Lebenszukunft wahrscheinlich eher in Russland stattfinden, ohnehin, unabhängig von Sanktionen.
Seit fast 30 Jahren in Russland. Mein Lebensmittelpunkt ist hier. Und wenn ich nicht mehr in Deutschland fahren kann, ist das schade, aber auch
wurscht. Ach, wäre der Röper doch nur Bremer Stadtmusikant geworden, liebe Schlagerfreunde.
Wie ist deine Sicht der Dinge auf die wahrscheinliche Entwicklung jetzt in der nächsten Zukunft, was diesen russisch-ukrainischen Konflikt angeht? Wir haben gerade eine Situation, in der zum ersten Mal seit längerer Zeit von Seiten Zelenskys immer wieder der Hinweis kommt, die Feststellung, man müsse direkt sprechen, das richtet sich direkt an Putin.
Gelogen.
Von Putin, naja, das wird vermelden westliche Medien. Zelensky erwartet das, sage auch, man müsse sich außerhalb, also in einem auf neutralem Boden treffen. Von Putin kommt dann, wenn er das auf öffentlichen Podien macht, beispielsweise jetzt beim Wirtschaftsgipfel, kommt dann eine recht suffisante Antwort des Deals, er könne jederzeit nach Moskau kommen, dann könne man da reden. Und von EU-Seite wird ebenfalls verlangt, es müsse zu direkten Gesprächen kommen. Das ist neu aus westlicher Sicht. Bisher hat man das ja mal kategorisch abgelehnt.
Propaganda. Hast du Kopfschmerztablette, wenn ich das höre, kriege ich Kopfschmerzen? Ja. Gut, drei Stück. Also, was ist passiert? Wieder Fakten. Nicht die Medien berichten, Zelensky will und die EU will. Was ist Fakt? Fakt ist folgendes, Zelensky hat einen offenen Brief geschrieben. Wenn ich einen Konflikt habe, ich habe noch nicht gehört, also erzähl mir ein Beispiel aus der Geschichte, wo ein Konflikt, welcher Art auch immer, mit einem offenen Brief gelöst wurde. Kenne ich nicht. Wenn sowas ist, dann wird über Diplomaten geredet. Zelensky schreibt am Tag der Eröffnung des Forums hier in Petersburg einen offenen Brief, veröffentlicht auf der Seite seines Präsidialamtes. Der Brief, wenn man ihn liest, ich habe es getan, ich habe ihn auch übersetzt, ist auf meiner Seite. Die erste Hälfte des Briefes sind Beleidigungen und Drohungen gegen Russland und Putin persönlich. Der zweite Teil des Briefes ist, ja, aber ansonsten, wir müssen jetzt mal Frieden machen und wir wollen reden und Sie haben jetzt die Chance, diesen Krieg zu beenden und aber dann treffen wir uns irgendwo, aber nicht in Moskau, nicht in Kiew und außerdem muss die EU muss mit ans Boot, ganz wichtig, und überhaupt. So, das steht in dem Brief. Da hat Putin darauf geantwortet, oder halt, machen wir erstmal die EU. Die EU, die immer sagt, ja, da gibt's ja auch jetzt die neuen Formulierungen, ne? Jetzt Putin wird jetzt verhandlungsbereit gebombt, dadurch, dass wir die Raffinerien, Putin wird an den Verhandlungstisch gebombt. Schwachsinn in den Tüten.
Moment, schon dreimal gestorben ist,
dann kriegt's Schwachsinn in den Tüten. Was ist passiert? Russland verhandelt seit Beginn des Konflikts. Der Konflikt kam, es gab sofort im März 22 Gespräche Ukraine-Russland direkt. Abgebrochen hat diese Gespräche die Ukraine im April 22 mit den Worten, die Entscheidung muss auf der Schlachtfeld fallen. Weil da hat Johnson gekommen und gesagt, ich bringe euch Waffen. Dann hat Zelensky im September 22 noch ein Dekret veröffentlicht, dass Ukraine unter Strafe verboten hat, mit Russland zu verhandeln. Während die Russen gesagt haben, wir sind bereit zu reden. Die EU und die Amerikaner, damals noch beiden, wollten gar nicht reden. Dann kam Trump. Trump sagt, reden. Haben die Russen gesagt, super, wollen wir ja auch. Dann gab es wieder Gespräche. Zelensky musste von Trump an den Tisch gezwungen werden, wir erinnern uns. Der wollte nicht, die EU will auch nicht. Also es ist nicht Russland, das nicht reden will. Die EU will auch nicht reden. Was hören wir aus der EU? Die hatten jetzt gerade ein Treffen, wo es darum ging, nach der Geschichte, wo Putin gesagt hat, als Unterhändler könnte er sich Schröder vorstellen, ist ja eine EU-Riesenaufregung gewesen, haben sie gesagt, ja, jetzt beim Außenministertreffen, da werden wir uns mal über einen Kandidaten sprechen. Dann kamen sie aus dem Treffen raus und gesagt, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir müssen erstmal unsere Prämissen, unsere Verhandlungspositionen festlegen. Klartext, die EU hat keine Position, keinen Verhandlungsführer, die will gar nicht reden.
Ich meine, ein weiteres Mal wurden wir hier Zeuge der Faktenlage. Auf EU-Seite verkörpert von Kaja Kallas.
Du kannst nicht sagen, ich mache Sicherheit gegen dich. Die Kallas sagt, ja, mit Russland verhandeln, wir werden von Russland fordern, dass es abrüstet, alle Schäden bezahlt und alle ausliefert. Also im Grunde bedingungslose Kapitulation.
Im Grunde auch meine Sicht, sie wollen die strategische Niederlage Russlands, das Quoll aus genug mündern, heißt aber, sie wollen den totalen Krieg. Und das wollte der Mann mit dem kleinen Bart auch.
Alle Weichen stehen auf Krieg, ja. Und die EU setzt alles daran, diesen Krieg zu bekommen.
Ja.
Ist das auch die russische Sicht? Ganz
suggestiv. Das ist die Sicht, über die gestritten wird. Die Experten, viele sagen es, andere sagen noch mal, ich glaube es nicht, ich will es nicht glauben. Aber das ist das, was diskutiert wird. Was macht die EU? Die EU tut alles für einen Krieg. Das Problem ist ja auch, also muss ich jetzt die Frage, ich stelle mal eine einfache Frage. Jetzt sag mal Bescheid. Was will die EU? Also jetzt stell dir vor, morgen sagt irgendwer in die EU, nee, das ist jetzt doof, der Krieg ist irgendwie blöd, das ist zu teuer, machen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt mit Russland reden. Wie erklären die denn den Menschen in der EU, in all den EU-Ländern, was sie 4 Jahre lang erzählt haben, ja, die ganzen wirtschaftlichen Verluste, wie erklären die das, wenn sie morgen zurückrudern müssen und sagen, ja, April war nicht.
Werden sie ja nicht tun.
Können sie nicht.
Wenn wir von dem ausgehen, was wir gerade besprochen haben.
Stell es dir mal vor, sie wollten es.
Sie wollen es nicht.
Ja gut, spiel doch mal das Spiel mit. Ja. Sie wollten es.
Sie wollen es nicht,
aber ja. Wie wollen sie es den Menschen verkaufen? Ja, und was passiert dann? Wie erklären sie den Menschen dann, wo das Geld hin ist, die Renten, die ganzen sozialen Dinger, die sie in den letzten 4 Jahren weggeschossen haben, und dann haben sie den Sieg nicht. Dann kommt doch die Frage, wen wählen denn die Leute da?
Gut, in Baden-Württemberg grün, der Rest falsch, aber schlüssige Argumentation von Röper.
Ich habe die Befürchtung, aber der Kreml hat ja Gott sei Dank einen eigenen Kopf, ich habe die Befürchtung, dass es sehr bald knallt, weil die Russen können das, was jetzt passiert, nicht ewig anschauen. Dass die Europäer die Drohnen produzieren, die hier einschlagen und Menschen töten, das geht nicht mehr lange gut. So, wie lange der Kreml sich das anguckt?
Warum geht das nicht mehr lange gut?
Ja, weil inzwischen die Schäden sind da. Also man merkt es, die Öl- und Benzinversorgung wird langsam schwieriger. Die Russen haben den Export von Benzin und Kerosin eingestellt, weil sie es weniger haben, weil viele Raffinerien kaputt sind.
Putin selbst sagte, man habe durchaus einige Probleme.
Ja, natürlich. So, und die Probleme wachsen, weil die Ukraine hat alleine, also die schießt inzwischen pro Nacht alleine auf ein Gebiet. Letzte Nacht waren es über 100 Drohnen auf Belgorod. Das war früher das, was mal ans ganze Land gegangen ist. Die haben ohne Ende Drohnen aus Europa. Und die nutzen sie. Die Krim ist abgeschnitten. Die Straßen, wo ich da früher noch lang gefahren bin, in Mariupol vorbei, ist heute komplett von, ich übertreibe etwas, aber ist im Grunde von ukrainischen Drohnen kontrolliert. Die schießen da auf LKWs. Kann man jetzt sogar im Spiegel lesen. Die schießen auf zivile Fahrzeuge, auf LKWs, Reisebusse. So, das ist Terror. Das geht nicht ewig gut. Die Russen werden da ewig zugucken. So, dann ist die Frage, was passiert? Wie werden die Russen reagieren? Machen sie einen Schlag gegen die Balten, gegen den Umschlagort in Polen oder Präzisionsangriffe gegen die Produktionsorte dieser Drohnenproduktion in Europa? Aber es wird irgendwann ein Signal geben müssen. Die andere Theorie ist, Putin pokert wieder hoch und hofft einfach darauf, dass jetzt das noch ein halbes Jahr durchzuhalten, weil im Winter dürfte die EU Riesenprobleme kriegen. Im Winter hat die EU keinen Gas, da wird Stromabschaltung geben. Sie kriegen ihr Gas, ihre Gasspeicher nicht voll. Ohne Gas geht's nicht im Winter. Die EU wird Stromabschaltung haben. Es gibt keine Düngemittel mehr auf dem weltweiten Markt. Das heißt, die EU wird, die wird zwar nach Euro drücken können und Lebensmittel kaufen, aber es wird richtig teuer. Und das heißt, es kann auch sein, dass Putin darauf setzt, dass sich die EU im nächsten Winter mehr oder weniger selbst zerlegt oder so mit sich beschäftigt ist, dass das Thema aufhört. Tja, und dann gibt es eben die russischen Experten, die sagen, wir hätten schon vor 2 Jahren draufkloppen müssen.
Scharfmacher gibt es immer auf beiden Seiten, leider zu viele, kann man sagen, definitiv auf europäischer Seite zu viele, also auf EU-europäischer. Wie wird denn die, weil du es schon angesprochen hast, wie wird denn die innere Stabilität der EU hier beurteilt? Wir erleben ja verschiedenste große Krisen in der EU, die Stabilität ganz direkt bedrohen. Das ist die sogenannte Migrantenkrise, die eher die Invasorenkrise, die Menschen oft bestimmt. In einigen Ländern kocht es gewaltig. Wir haben eine Staatsverschuldung einiger EU-Staaten, die astronomisch ist. Frankreich führt dabei weiter. Wird das auch gesehen? Wie wird das wahrgenommen? Wird die EU als ernstzunehmender Gegner, als stabiler Gegner wahrgenommen? Oder wird sie über die Kriegsrhetorik hinaus auch als schwindsüchtig?
Sie wird schon als auf absteigenden Ast wahrgenommen. Also die Frage ist eben, wann es passiert.
Jetzt gerade nicht. Jetzt Dossier zu Ende. Röper Brandenburg.
Das Dossier. Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Hallo. Fühlt ihr euch auch vom Wahnsinn umgeben? In der Tagesschau lese ich, die G7-Staaten beraten sich mit Zelensky.
Slava Ukraini, es lebe Europa.
Heil! Im Hassfokus der Tagesschau. Zum einen der Russ. Nach Beschädigung des Höhlenklosters in Kiew zitieren sie Zelensky, der von einem Angriff auf unsere Geschichte spricht.
Hundreds of thank you.
Schreiben im Artikel natürlich nicht, dass die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine verboten wurde. Demonstrationen dagegen gab es übrigens auch in diesem Höhlenkloster. Wer jetzt mit der Abspaltung ukrainisch-orthodoxe Kirche argumentieren will, ich bitte sie. Und so überrascht mich nicht, dass es Gegendarstellungen in den russischen Medien gibt. Hier schreibt man, mit Langstreckenpräzisionswaffen zielte man auf militärisch relevante Ziele. Diese sind auch ausgeführt. Fabriken, in denen Drohnen gebaut werden, zum Beispiel Majak oder in Kiew Radar, auch Burevestchnik, dann Lagerstätten von westlicher Munition. Zum Höhlenkloster schreibt man, es geriet bei der Abwehr des Angriffs durch die Fehlfunktion eines Flugabwehrsystems vom Typ Patriot in Brand.
The victory will change the world.
Der slowakische Präsident Fico fordert eine EU-Entschädigung für Waffenlieferungen an die Ukraine. Die polnische Nawrocki stellt Zelensky ein Ultimatum wegen seiner Verehrung der Helden der UPA. Eine Militäreinheit ist in der Ukraine so benannt. Benennt er diese nicht um, droht Zelensky der Verlust einer hohen polnischen Auszeichnung. Präsidentenberater Patruschew erklärt zu Kaliningrad, im Falle einer Aggression endet das friedliche Leben Litauens. Auch dessen Souveränität erklärt er im Interview mit der Rossiskaja Gazeta. Im Videopodcast mit dem norwegischen Politologen Glenn Deason erklärt Sergei Karaganov ein weiteres Mal, beim Atomwaffeneinsatz werde Deutschland als erstes leiden. Zustimmung bekommt er von US-Wissenschaftler John Mearsheimer. Dieser kann nachvollziehen, dass Russland die Wirkung der nuklearen Abschreckung wiederherstellen muss. Sergei Lavrov kritisiert Johann Wadephul, seinen deutschen Amtskollegen, scharf. Dieser führte ein weiteres Mal die Meere Butscha ins Feld. Lavrov sprach von Wadephul als Goebbels guten Schüler.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Schüler vielleicht, aber gut, man soll ja Tote nicht nachträglich beleidigen. All das dokumentiert Zustimmung. Hören Sie Audiodateien nach vom März, April 2022. Wie oft sagte ich dort, wir müssen die Notbremse finden. Ich halte das nun nicht mehr für möglich. Das Objekt Tagesschau 2, Donald Trump, der Putin und Xi wegen der Iran-Verhandlungen lobte. Zum Iran-Deal spricht ein Experte, Trump wolle Minimalabkommen als Sieg darstellen. Benjamin Weber aus Istanbul, sicherer Entfernung, kommentiert, ein schlechter Deal, bezeichnet Ahnungslosigkeit der Regierung von US-Präsident Trump, würde die Führung in Teheran stärken. Naja, der Iran hat diesen Konflikt wohl für sich entschieden, man kann sie es auch einfach machen. Aber Ahnungslosigkeit der Regierung der USA? Vorsicht, Europäer zeigen sich nun bereit für eine Hormuz-Mission. Die Europäer, die einen großen Anteil ihrer Energie mittlerweile unter Abhängigkeit der USA beziehen. Im Großhandel Deutschlands sind die Verbrauchspreise im Mai um 5,9% höher als im Mai 25. Es wird teuer, es berichtet das Portal Destatis. Billiger geworden der Großhandel mit lebenden Tieren.
Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nach wie vor deprimierend.
Danke, beste Svetlana.
Inflation.
Das Erlebnis. Inflation. Inflation. Und damit stehen wir fast am Ende der kleinen Audiodatei für Dienstag, den 16. Juni 2026, Radio Marabu.
My side is I can't hear you.
Zu Belfast schwätzte Elon Musk. Zitat, nur durch wiederholte und laute Proteste wird es Veränderungen geben. Daraus hetzte das ZDF im Auftrag gezielter Desinformation und Hasserzeugung. Er habe zur Jagd auf Migranten aufgerufen. Nun will Musk gegen das ZDF klagen. Ein weiteres Mal muss ich kommentieren, Vorstufung einer möglichen Wiederdemokratisierung sind nur möglich, wenn Hetzkanäle wie das ZDF um ihre Sendelizenz erleichtern.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Wusste Günther Held in der DDR vor über 50 Jahren. Er sprach zu uns aus dem Jenseits, dem knapp entronnen Schlagerkönigin Bonnie Tyler. Zoteten wir DJs in den 80ern, keiner ist geiler wie die Tyler. Es war nicht alles besser.
Die scheiße Haut gaben dir.
Hello, again.
Das Problem sind Männer.
It's a heartache.
Und Britannien groß. Hier Starmer will beliebter werden im Volk, fordert Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Der Sommer kommt, sagt kurz Hallo, bringt schon Freitag Flugs Gewitter, Schwüle, kommende Woche bereits Abkühlung, aber auf höherem Niveau.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
12 Grad kann ich hier gerade melden.
Europe's Alternative Music.